Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Futsal Liga West heute am Futsal Dienstag auf meinsportpodcast.de. Natürlich Thema bei uns im Sportplatz. Wir schauen auf den 9. Spieltag der Futsal Liga West, den letzten vor der Winterpause, den letzten vor der Länderspielpause. Im Januar geht's ja dann erst weiter. Und dieser Spieltag, der hatte ein bisschen Brisanz, weil nämlich eine Spielabsage über allem thronte. Da gucken wir gleich drauf. Vorher wird's ein bisschen sportlich und vorher stelle ich euch natürlich unseren Experten vor. Brauche ich eigentlich nicht vorstellen. Kennt ihr Heinz-Peter Effing von futsalgermany.de. Moin Heinz-Peter.
Moin Malte.
Gucken wir als erstes zum Duell zwischen dem UFC Münster und dem Wuppertaler SV. 4:3 am Ende für die Münsteraner. Aber das war ein Spiel auf Messerschneide, das die Wuppertaler eben am Ende nur knapp verloren hatten. Trotz einer tollen Aufholjagd. Wir hören den Trainer, wir hören Armin Catani.
Ja, am Ende hieß es 4:3 für Münster. Erstmal Glückwunsch dazu. Das Glück ist einfach aktuell nicht auf unserer Seite. Wir kassieren viel zu einfache und kuriose Gegentore und versäumen es, klasse Torchancen zu nutzen. Wir liegen zur Halbzeit 2:0 zurück. In der zweiten Halbzeit sind wir drückend überlegen, schaffen es, den Ausgleich zu erzielen und haben etliche weitere Torchancen, die der Münsteraner Keeper überragend hält. Und eine Minute vor Schluss stellt dann Münster auf Flying um und durch einen abgefälschten Schuss fällt der Ball dann dem Münsteraner Spieler vor den Fuß und der macht das Ding dann rein. Nichtsdestotrotz war es, wie gesagt, für mich die beste Saisonleistung bis jetzt. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Es ist vielleicht gut, dass jetzt die Hinrunde vorbei ist. Wir werden uns auf unsere Schwächen konzentrieren und werden in der Rückrunde wieder voll angreifen.
Ja, Heinz-Peter, Armin hat es gesagt, Sie arbeiten an den Schwächen, also an der Abschlussschwäche und am Spiel gegen den Flying Goalie?
Ja, auf jeden Fall an der Abschlussschwäche. Sie müssen gucken, dass Sie einfach häufiger das Tor treffen. Sie fangen weiterhin sich nicht viele Gegentore. Aber trotz allem hat es in den letzten Wochen einfach nicht dazu gereicht, dass man mal wieder einen Sieg eingefahren hat. Das letzte Mal am 6. Spieltag gab es ein 4:3 gegen den FC Schwerte. Und da haben sie sich auch sehr, sehr schwer getan gegen die Mannschaft, die weit abgeschlagen am Tabellenende steht. Obwohl sie ja sehr, sehr gut in die Saison gestartet sind. Also irgendwie ist der gute Saisonstart, die haben auch als einzige Mannschaft dem MCH einen Punkt abgetrotzt. Dieser Saisonstart ist irgendwie ein Stück weit verpufft, auch jetzt durch diese Niederlage gegen den UFC Münster. Klar, in Münster kann man verlieren, aber Münster war ja auch nicht gerade besonders herausragend drauf in den letzten Wochen. Und ich denke, der UFC, der ist sehr, sehr froh, dass er diese 3 Punkte eingefahren hat. Denn in den letzten Wochen gab es da auch nicht so viel von. 4 Spiele in Folge nicht gewonnen. Davon 2 Unentschieden, auch gegen Mannschaften, gegen die man eigentlich punkten muss, zum Beispiel gegen den Bonner SC, da gab es nur ein Unentschieden, oder auch gegen den PCF Mülheim, auch da sieht man den UFC Münster ja eigentlich als Favoriten. Jetzt gegen den WSV war es qua Ergebnis am Ende auch ein Spiel auf Augenhöhe. Es ist aber nicht auf Augenhöhe ausgegangen, nämlich mit dem Unentschieden. Das wäre übrigens, glaube ich, das 4. Unentschieden der Wuppertaler in dieser Saison gewesen. Nein, der UFC hat die 3 Punkte zu Hause behalten. Und das war sehr, sehr wichtig, weil sie konnten einfach ein bisschen Boden nach oben gut machen und auch ein bisschen zum Wuppertaler SV aufschließen und sich halt eben von der Abstiegszone distanzieren.
11 Punkte haben die Münsteraner auf dem Konto. Das reicht, um über der Abstiegszone zu stehen. Und sie sind auf 1 Punkt am Wuppertaler SV ran. Der steht mit 12 Punkten auf Platz 5. Die Düsseldorfer, die haben jetzt auch 11 Punkte nach diesem Wochenende. Die haben 5:0 gegen die Black Panthers aus Bielefeld gewonnen. Allerdings nicht auf dem Platz, sondern am grünen Tisch, weil die Black Panthers keine Mannschaft stellen konnten. Wir haben die Problematik ja in der letzten Woche schon angesprochen. gesprochen. Da haben wir Goran Novakovic zu diesem Thema gehört, seine Kritik auch diskutiert. Jetzt konnten die Black Panthers nicht antreten und das hat Armin Kattani, den Trainer der Wuppertaler, ein bisschen auf die Palme gebracht.
Ich finde, die Spielabsage der Bielefelder ist einfach ein Unding, weil das Wettbewerbsverzerrung ist. Ich glaube, die Mülheimer sind da am meisten von betroffen, weil die Düsseldorfer natürlich etwas jetzt davonziehen. Die Bielefelder spielen jetzt, glaube ich, mittlerweile seit 3 Jahren in der Regionalliga und da sollte es meiner Meinung nach möglich sein, einen Kader zusammenzustellen, wo mindestens 5 bis 6 Spieler nur Futsal spielen und nicht noch nebenbei Fußball. Wir in Wuppertal haben nur einen Spieler, der Fußball spielt. In Aachen damals hatten wir keinen einzigen, der noch Fußball gespielt hat. Und so sollte es meiner Meinung nach sein. Und außerdem stand der Termin seit 3 Monaten fest. Und man hätte sich vorher schon drum kümmern können, da etwas zu machen.
Hans-Peter, wie positionierst du dich in dieser Frage? Armin hat es gesagt, man müsste dann vielleicht wirklich eine komplette Futsalmannschaft aufstellen. Ist das aus deiner Sicht möglich? Ist das so einfach umsetzbar?
Ja, das ist es eben. Also man ist ja teilweise zumindest froh, dass man überhaupt Spiele hat. Der Weg ist richtig. Also da bin ich bei Armin. Also letztlich geht es nur so, dass man irgendwann ausschließlich Futsal spielt. Dann kann man sich auf diese Sportart konzentrieren. Und dann passiert sowas halt eben nicht. Ne? Dann steht der Futsal ganz oben und da kann ruhig ein Pokalspiel am Wochenende sein mit irgendeiner Fußballmannschaft. Ich meine, und dann spielt man halt eben dieses Futsalspiel und geht nicht zum Fußball. Der Punkt ist aber, das Problem ist aber vielschichtig. Im Futsal gibt es in der Regel noch kein Geld zu verdienen. Im Fußball kriegst du in der Bezirksliga teilweise schon ein paar hundert Euro. Und wenn du dann noch höheres Niveau spielst, Landesliga oder Oberliga, wie der ein oder andere dann eben, der aktuell auch in der Futsal-Regionalliga unterwegs ist, ja, dann geht Fußball natürlich allein schon qua Kohle vor. Und letztlich kommen ja die meisten aus den Fußballstrukturen. Die spielen ja schon jahrelang, teilweise jahrzehntelang in Fußballvereinen und sind mit diesem Sport groß geworden, mit diesem Sport gewachsen. Und Futsal spielen sie erst seit einiger Zeit. Insofern ist es ein vielschichtiges Problem. Im Moment muss es einfach so laufen. Ich weiß zum Beispiel aus der holländischen Ehrendivisie, da spielen Leute, die spielen Top-Niveau in Holland und das Top-Niveau in Holland ist dann doch noch ein bisschen höher anzusiedeln als unser Top-Niveau und die spielen parallel auch noch Fußball. Also von daher ist es nichts Ungewöhnliches, in England ähnlich, ist es nichts Ungewöhnliches, aber trotz allem kann ich Armin natürlich verstehen, weil ja, da bekommt eine Mannschaft 3 Punkte geschenkt, die unten mit drin steht, die diese 3 Punkte möglicherweise im wirklichen Spiel nicht geholt hätte.
Die Holzfoss, beziehungsweise die Black Panthers mit 15 Punkten jetzt nur noch auf Platz 4 auch überholt worden dann. Also für die war es aber natürlich auch ein Schlag ins Kontor, diese Niederlage dann hinnehmen zu müssen, denn die waren ja eigentlich im guten Flow drin. Wie würdest du das aus Sicht der Bielefelder dann auch einschätzen? Bewusste Wettbewerbsverzerrung ist es ja nicht. Sie hatten wahrscheinlich einfach keine andere Möglichkeit und verlegt werden konnte das Spiel auch nicht?
Ja, offensichtlich nicht. Also verlegt werden aufgrund der Kürze der Zeit wahrscheinlich nicht mehr. Ich weiß nicht, inwieweit vorher schon dieser Spielplan, dieser Pokalspielplan der Fußballer feststand. Ob man vielleicht schon Wochen im Voraus hätte was klar machen können, das weiß ich nicht. Eine bewusste Wettbewerbsverzerrung ist es auf keinen Fall. Da bin ich mir zu 100% sicher. Die Bielefelder hätten liebend gerne gespielt und Goran Novakovic. Da gehe ich ganz klar von aus. Also von daher ist es, ja, vielleicht hat man an der einen oder anderen Stelle einfach noch nicht drüber nachgedacht, ups, da gibt es ja noch dieses Wochenende. Auf einmal, oh, da gibt es ja dieses Wochenende, wo irgendwie alle Fußball spielen müssen, vor allen Dingen aus meiner Mannschaft. Und da war es zu kurzfristig, um das Ding zu verschieben. Und da kommt halt sowas dabei raus. Es ist auf jeden Fall eine Spielabsage auf diesem Niveau, Futsal Regionalliga, ist für alle Beteiligten schlecht. Obwohl die Düsseldorfer jetzt 3 Punkte und 5:0 Tore im Sack haben, ist es nicht gut für die Düsseldorfer, für die Black Panthers ohnehin nicht, wie du schon sagst. Die waren gut im Flow. Für alle anderen Mannschaften, die da unten mit drinstehen und sich irgendwie denken, boah, super, die Düsseldorfer kriegen 3 Punkte geschenkt. Nervig, auch nicht gut und letztlich auch fürs große Ganze nicht gut, weil Spielabsagen auf höchstem Niveau, Also wenn in der Fußball-Regionalliga, das 4. Niveau in Deutschland, ein Spiel ausfällt und die Mannschaft nicht zusammenkriegt, weil irgendwie, keine Ahnung, die Hälfte der Mannschaft Volleyball spielen muss. Ja, das wirft immer ein komisches Licht auf diesen Sport und lässt ihn halt eben, obwohl er noch nicht professionalisiert ist, ja eben unprofessionell erscheinen. Und dann denke ich, ach guck mal, da fallen ja sogar noch Spieler aus in der Regionalliga. Was ist denn da los? Also alles in allem nicht gut. Im nächsten Jahr darf das nicht mehr passieren.
Und besonders nicht gut für den PCF Mülheim. Die sind nämlich direkt leidtragender, weil eben der direkte Konkurrent aus Düsseldorf jetzt eben 3 Punkte vor ihnen liegt. Die Mülheimer selbst sportlich gegen die Holzpfosten am Wochenende zu Hause auf verlorenem Posten. 3-10 am Ende verloren. Wir hören Johannes Karamitsos und den Trainer der Holzpfosten. Wir hören Joel Ahrens.
Ja, erste Halbzeit ging unser Plan eigentlich auf bis 2 Minuten vor der Ende der ersten Halbzeit. Wir wollten defensiv gut stehen, hauptsächlich durch Konter versuchen, Tore zu machen. Das haben wir in der 8. Minute geschafft. In der 12. und 17. hatten wir einmal einen Pfostenknaller durch einen Konter und einmal konnte ein Holzpfostenspieler noch den Ball in der Grätsche vor unserem Abschuss einschussbereiten Spieler retten. 2 Minuten vor Schluss erzielt Holzpfosten den Ausgleich. Und 10 Sekunden vor Schluss der ersten Halbzeit sogar den Führungstreffer, sodass wir mit 2-1 in die Kabine gehen. War für uns natürlich von der Moral her oder vom Zeitpunkt her nicht so ideal. Die Jungs waren da so ein bisschen angeknackst. Dennoch haben wir halt versucht, uns nochmal neu zu motivieren, neu zu fokussieren. Und dann kommst du ins Spiel rein in der zweiten Halbzeit und es dauert nicht lange und dann steht es plötzlich 3-1. Wir schaffen dann den 3-2-Anschluss. Und kriegen dann praktisch wirklich vom Anstoß im Gegenzug das 4-2, obwohl wir den Ball eigentlich schon sicher hatten und entscheiden uns dann für eine falsche Lösung, die dann halt zu dem 4-2 führt. Und das war so, glaube ich, der Knick in dem Spiel. Und da konnten wir uns irgendwie nicht wirklich so richtig erholen. Ja, Holzpfosten hat es dann souverän zu Ende gespielt, hat dann weitere Tore erzielt, sodass es im Endeffekt zum Endergebnis von 3-10 gekommen ist und Holzpfosten hat verdient gewonnen. Für uns heißt es jetzt 8. Tabellenplatz. Wir überwintern auf dem Abstiegsplatz, haben 8 Punkte geholt. Dadurch, dass die Bielefelder ja in Düsseldorf nicht angetreten sind, haben die ja im grünen Tisch einen Dreier gekriegt. Das heißt, die sind jetzt auf 11, Münster hat auch 11. Also wie gesagt, wir überwintern in unserer ersten Westliga-Saison auf dem Abstiegsplatz. Fazit ist, wir haben gesehen, dass wir in der Liga mithalten können, phaseweise, dass wir punkten können. Und die Saison, die Hinrunde so abzuschließen mit einer Niederlage, ist natürlich nicht schön. Und dennoch müssen wir uns immer vor Augen halten, dass wir in dieser Saison, beziehungsweise in diesem Jahr 2018, in unserem Jubiläumsjahr, mit die erfolgreichste Saison des Vereins gespielt haben. Wir haben den Doppelaufstieg geschafft mit beiden Teams, sind jetzt in der Westliga, haben gepunktet und können sehen, dass wir da auch mithalten und weiterarbeiten müssen, um die Klasse dann zu halten. In dem Sinne wünschen wir jetzt allen eine ruhige, entspannte Winterpause, einen guten Rutsch und wir sehen uns dann gesund und munter und fit im Jahr 2019 und gehen dann die nächsten 9 Spiele in der Westliga an und dann gucken wir mal, wo wir dann im März gelandet sind. In dem Sinne allen Beteiligten eine schöne Zeit und bis ins neue Jahr.
Es war wieder ein Arbeitssieg. Wir tun uns mit Auswärtsspielen in dieser Saison irgendwie etwas schwer, hatten noch nicht so viele. Da hängt die Fahrt noch so ein bisschen in den Knochen und Samstagabend und dann kriegen wir die Konzentration, was sich schon im Aufwärmen abgezeichnet hatte, nicht auf die Platte und haben es auch dann nicht geschafft, zunächst das Tor zu erzielen, haben stattdessen dann das 1-0 aus Mülheimer Sicht kassiert, die auch wirklich eine sehr starke Zweikampfhärte an den Tag gelegt hatten und auch immer wieder so dagegen gehalten haben. Gut, dann haben wir es trotzdem geschafft, durch individuelle Klasse das Spiel zu drehen. So stand es dann 2-1 und ja, in der zweiten Halbzeit hat sich dann unsere Dominanz dann auch wieder durch individuelle Klasse und auch durch taktische Vorgaben dann durchgesetzt. Die Gegentore sind immer ärgerlich, weil wir auch daran arbeiten wollten. Und ansonsten, ja, waren ein paar schöne Tore dabei, aber im Endeffekt ist das Wichtigste, dass wir jetzt auf Platz 3 überwintern. Die Liga ist ja quasi jetzt in die Winterpause gegangen, wobei wir noch ein Spiel haben, aber wir stehen schon auf Platz 3 und können die Führung auf Platz 4 noch ausbauen. Und das ist auch unser Ziel. Wir wollen jetzt noch das letzte Spiel gewinnen gegen Düsseldorf. Dann haben wir 16 Punkte in 6 Begegnungen geholt. Das ist okay. Und dann müssen wir gucken, was im nächsten Jahr geht.
Heinz-Peter, Joel Ahrens hat es eben gesagt, mal gucken, was im nächsten Jahr noch geht. Was geht denn für die Holzpfosten? Jetzt sind sie aktuell Dritter.
Ja, es kann tatsächlich noch ein bisschen was gehen. Vor allen Dingen, weil sie sich, glaube ich, überhaupt gar keinen Stress machen. Sie haben mittlerweile den Schalter umgelegt, sie haben ihren Weg gefunden in dieser Liga. Wie wir schon mehrfach sagten, zu Anfang der Saison sah es erstmal nicht so aus, aber sie haben sich echt super stabilisiert. Sie sind im Flow und sie haben noch ein Nachholspiel in der Hinterhand gegen Fortuna Düsseldorf am 22.12. Dann können sie sich ihr ganz persönliches Weihnachtsgeschenk machen, wenn sie da 3 Punkte holen. Dann stehen sie bei 19 Punkten, sind 3 Punkte hinter den Panthers aus Köln. Und man hat im Heimspiel der Holzpfosten gesehen gegen die Panthers aus Köln, dass sie gegen die Kölner durchaus in der Lage sind, was zu reißen. Auch im Auswärtsspiel. Und wie wir wissen, zählt der direkte Vergleich. Und ja, träumen wir einfach mal weiter. Am Ende der Saison könnte vielleicht sogar Platz 2 dabei rauskommen. Aber da muss schon einiges zusammenlaufen, weil die Kölner sind auch stabil unterwegs wieder. Und die Mannschaft ist nicht so leicht zu schlagen. Aber trotz allem, sie sind gut unterwegs und sie haben alles im Grunde genommen in eigener Hand. Alles in eigener Hand hat auch der PCF. Zwar schade, dass dieses Spiel dann so verloren geht, vor allem wenn ich mir die erste Halbzeit angucke, davon spricht ja auch Janis, 1-0 geführt und dann kurz vor Ende der Halbzeit sich noch 2 Dinger gefangen und man geht statt mit einem 1-0 mit einem 1-2 in die Halbzeit. Das tut weh, haben sie verkraftet, sind gut in die zweite Halbzeit gekommen, wieder daran gearbeitet, aber dann fällt wieder so ein schnelles 2-4, wie er auch selber sagt, ja, und dann eben gehen die Köpfe runter und dann passiert eben sowas, wie da passiert ist. Ähnliches Spiel letzte Woche, Black Panthers Bielefeld gegen Köln. Zur Pause auch kurz vor der Halbzeit 0-1 und dann am Ende 0-9 verloren, obwohl das Spiel lange auf Augenhöhe lief. Aber trotz allem, der PCF ist gut drin. 8 Punkte, zwar 3 Punkte Rückstand jetzt auf einige Mannschaften, aber sie sind alle in Schlagdistanz. Und am Ende der Winterpause, zum ersten Spieltag im neuen Jahr, am 10. Spieltag, gibt es ein ganz wichtiges Spiel. Da geht es nämlich zu Hause gegen den WSV. Da können sie wieder Boden gut machen. Also von daher, trotz der Niederlage, die am Ende mit Sicherheit 2, 3, vielleicht sogar 4 Tore zu hoch ausfiel. Übrigens Nils Klems, 6 Tore gemacht für die Holzpfosten. Sind so gut drin in der Liga. Ja, und die Holzpfosten selbst sind richtig gut unterwegs.
Platz 3 und die beiden ersten Plätze, die schauen wir uns gleich noch an hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Da sind die Panthers aus Köln und die Bielefelder natürlich drauf und über die hören wir gleich.
Hören, was andere denken auf meinsportpodcast.de.
Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann.
Nur Golf.
This is the final game of the 144th Open Championship.
Auf meinsportpodcast.de.
In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen.
Nur Golf.
It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years.
Auf meinsportpodcast.de.
Futsal-Dienstag auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Heinz-Peter Effing von futsalgermany.de. Jetzt schauen wir auf die Spitzengruppe in der Futsal-Liga West, fangen bei den Panthers aus Köln an. Die feiern den Heinz-Peter erwarteten Kantersieg gegen den FC Schwerte, gegen den Aufsteiger, gegen den Tabellenletzten 21-2. Sind damit die 100 Tore jetzt geknackt für die Panthers?
Für die Panthers weiß ich gerade gar nicht, aber der FC Schwerte hat die 100 Tore geknackt, allerdings nicht im positiven, sondern im negativen Sinne. Nämlich, die stehen jetzt bei 101 Gegentoren. Die Panthers aus Köln haben 70 Tore genau, erzielt, glaube ich, bisher.
Genau, 70 haben sie jetzt.
Genau. Auch Top-Wert in der Liga durch diesen Sieg. Also von daher, 21 Tore musst du halt eben erstmal schießen. Auch gegen eine Mannschaft, die vom Leistungsniveau her nicht an die eigene, mit Abstand nicht an die eigene Mannschaft heranreicht. Aber ich möchte ganz kurz was zum FC Schwerte sagen. Ich hatte ja so ein bisschen Sorge, dass die Jungs vielleicht in Köln nicht antreten. Man hörte im Vorfeld auch ein bisschen was munkeln, dass sie vielleicht nicht nach Köln fahren. Aber am Ende sind sie gefahren und davon muss ich den Hut ziehen. Das finde ich also top. Die haben dieses Spiel nicht ausfallen lassen, obwohl es viel bequemer gewesen wäre zu sagen, ach, wir bleiben mit dem Hintern zu Hause, sparen uns die Fahrtstrecke, müssen kein Geld in die Hand nehmen. Für Sprit zum Beispiel, der aktuell auch schweineteuer ist, wie wir alle wissen, sondern sie sind nach Köln gefahren oder machen an dem Abend noch irgendwas anderes. Ne? Nein, sie sind nach Köln gefahren, haben sich die erwartete Klatsche abgeholt, aber haben eben dieses Spiel gespielt und haben es nicht ausfallen lassen. Wie wir gerade schon sagten, Spielausfälle sind für alle nicht gut. Und der FC Schwerte hat auf jeden Fall seinen Teil dazu beigetragen, dass es nicht dazu gekommen ist. Da verziehe ich den Hut, da habe ich ganz großen Respekt vor. Also von daher, sportlich können sie in dieser Liga, vor allen Dingen, sie können ja auch sportlich nichts mehr reißen, ne? Also es ist schwer vorstellbar, dass sie noch irgendwie an 11 oder 15 oder 18 Punkte kommen. nach so einer Hinrunde. Aber trotz allem, klasse, dass sie gespielt haben, sind dafür insofern belohnt worden, dass sie den Kölner mal wieder zwei Dinger eingeschenkt haben. Francesco Gara hat zum Beispiel getroffen, einmal für die Schwerter. Ja, und die Kölner, die haben ein Trainingsspiel unter Wettkampfbedingungen gemacht. Timo Heinze, den möchte ich mal herausheben, obwohl einige andere auch noch mehrfach getroffen haben. Mit 6 Toren, ebenso wie Nils Klems bei den Heuholzpfosten mit 6 Toren. Auch Timo Heinze hat 6-facher Torschütze eingetragen, zur Pause schon 10-1. Im Vorfeld war eigentlich schon klar, das kann nur ein hoher Sieg werden. Es wurde am Ende ein hoher Sieg. Und die Kölner haben sich stabilisiert, sie bleiben dran, sie sind Zweiter. Aber haben 3 Punkte Rückstand weiterhin auf den MCH FC Sennestadt und auch den schlechteren direkten Vergleich aktuell.
Genau, die Sennestädter, die haben nämlich auch hoch gewonnen an diesem Wochenende, 9-2 auswärts bei den Bonner Lions. Und wir hören Sebastian Rauch, den Trainer der Sennestädter, der allerdings gar nicht selbst vor Ort war.
Ja, ich selbst war am Samstag krank, ich konnte gar nicht in Bonn vor Ort sein. Ich hatte dennoch Kontakt zum Team und nach der ersten Halbzeit, in der es dann auch nicht wirklich rund lief, da hat mich Yasin dann auch per Handy kontaktiert und hat mir das Geschehen aus der ersten Halbzeit ein wenig geschildert. Ich habe dann auf 1-2 Aspekte aufmerksam gemacht, aber auch unabhängig davon, ob jetzt durch diesen Einfluss oder auch nicht. Die zweite Halbzeit war dann deutlich besser von uns und wir konnten gut wegziehen, wobei im Gesamtergebnis Bonn sich auch durchaus vielleicht 1-2 Tore mehr verdient hätte. Wir sind jetzt natürlich sehr glücklich, dass wir ungeschlagen durch die Hinrunde gegangen sind. Und was mich jetzt dann zudem freut, ist, dass wir weniger als die Hälfte an Gegentoren bekommen haben als noch zum Hinrundenende letztes Jahr und zudem sogar mehr geschossen haben. Das sind alles Punkte, auf die wir in dieser Hinrunde auch Wert gelegt haben. Und an den Zahlen erkennt man auch, dass wir das jetzt nicht nur ausschließlich dadurch erreicht haben, dass wir gut ohne Ball verteidigen, sondern vor allem auch als Erkenntnis aus der letzten Saison, dass wir unser Spiel mit Ball weiterentwickelt haben, uns deutlich weniger Tempo-Gegenstöße fangen und auch auf der Torwartposition nochmal Schritte nach vorne gemacht haben. Wir freuen uns jetzt auf die kurze Winterpause. Erstmal fahren ja jetzt 4 unserer Spieler zur Nationalmannschaft und sammeln dort weiter internationale Erfahrung. Danach gibt es dann eine kurze Pause, beziehungsweise bei einzelnen Spielern konzentrieren wir uns jetzt noch fokussierter auf die Arbeit an individuellen Schwächen oder besser gesagt Potenzialen, damit wir dann mit dem Kader leistungsspezifisch noch homogener agieren können. Und um dann schlussendlich nochmal eine leistungssteigernde Vorbereitung auf den Rückrundenstart durchzuführen. Denn für die Rückrunde werden wir uns wieder einiges vornehmen und wollen dort dann auch wieder den nächsten Schritt machen.
Ja, Sennestadt marschiert also vorweg. 25 Punkte plus 52 die Tordifferenz. Gar nicht die beste Tordifferenz, die haben die Panthers aus Köln. Aber Sennestadt, du hast es gesagt, Hans-Peter, direkten Vergleich gegen die Panthers gewonnen. Mit so einem Sieg für die Moral. Wie würdest du den Sieg gegen die Bonner Lions einschätzen? Ein Pflichtsieg auf jeden Fall.
Ja, ein Pflichtsieg und genauso ließ er sich auch erstmal an in der ersten Halbzeit. Sebastian spricht ja davon und ich habe es auch von dritter Stelle gehört, dass die Bonner in der ersten Halbzeit ein wirklich gutes Spiel gegen den MCH gemacht haben. MCH nicht so richtig auf der Platte, vielleicht auch ein bisschen lethargisch, vielleicht auch ein bisschen im Glaube des sicheren Sieges hier in Bonn. So von wegen, was kann uns schon passieren hier in Bonn? Haben sich dann auch nicht besonders clever in der ersten Halbzeit angestellt. Wie ich hörte, hätte Bonn mit ein bisschen mehr Glück sogar führen können. Hatten auch einen guten Kader dabei, die Bonner. Also haben wieder nahezu die volle Kapelle, wie Heiko Fröhlich sagen würde, am Start gehabt. Am Ende hat es dann aber doch nicht gereicht und in der zweiten Halbzeit hat sich dann einfach auch die Qualität durchgesetzt des MCH. Sie haben unfassbar viel Qualität in der Mannschaft. Sieber sagt, 4 Spieler gehen jetzt wieder zur Nationalmannschaft. Söser, Vidoje Matic, Erdem und ich komme jetzt gerade nicht auf die Nummer 4, haben dann am Ende den erwarteten und auch verdienten Sieg klar nach Hause gespielt. Memos Schlöser übrigens 5 Tore erzielt in dieser Begegnung. Den möchte ich da auch an dieser Stelle mal herausheben. Aber die Bonner haben vor allen Dingen in der ersten Halbzeit gezeigt, dass sie können, dass sie mithalten können. Aber ein Spiel dauert nun mal leider nicht nur 20 Minuten, sondern ein Spiel dauert halt eben 40 Minuten. Und über 40 Minuten war der MCH dann klar die bessere Mannschaft. Bei den Bonnern muss man sagen, sie haben wirklich alles mobilisiert in den letzten Wochen. Sie haben alles rausgehauen. Sie haben vielleicht nicht den einen oder anderen noch zusätzlichen Punkt geholt, den sie hätten holen können oder vielleicht sogar holen müssen. Aber trotz allem, sie sind bei 5 Punkten Ich will diese Mannschaft auf gar keinen Fall schon komplett abschreiben, weil sie haben Potenzial. Sie müssen einfach weiterarbeiten und sie brauchen vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nochmal wieder ein bisschen mehr Glück. Dann kann vielleicht noch was gehen. Es wird schwer, definitiv. Aber unmöglich ist es nicht. Ja, und der MCH spielt die beste Hinrunde der Futsal Liga West ever. Ich denke, mehr muss man dazu nicht sagen.
Und mehr sagen wir auch zum heutigen Spieltag der Futsal Liga West dann nicht mehr. Nur, dass es jetzt eben erstmal in die Länderspielpause geht. Das ist ja in den Interviews auch schon angeklungen, dass dann in der nächsten Woche also die Pflichten mit der Nationalmannschaft wieder auf dem Programm stehen und einige sich da dann also auch fit halten. Es geht, Hans-Peter, Anfang Dezember gegen die Schweiz.
Genau, endlich mal ein Gegner, der auf dem Papier schlechter positioniert ist als wir. Die stehen nämlich in der Weltrangliste unter uns. Das ist manchmal schwer vorstellbar, aber tatsächlich gibt es das. Und insofern ist die deutsche Mannschaft auch für mich Favorit. Und ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich möchte auch nicht zu viel einfordern. Aber an dieser Stelle fordere ich klar 2 Siege von der deutschen Mannschaft. Einfach, um sich das Gefühl zu holen, wie es ist, vom Platz zu gehen, auch mal wieder mit einem Sieg. Das ist ganz, ganz wichtig für die Qualifikation, für die Qualifikationstermine Ende Januar. Denn da zählen am Ende nur Siege. Ich denke, mit 3 Unentschieden oder mit 3 Niederlagen oder wie dem auch sei, kommt man da nicht besonders weit. Und insofern ist das extrem wichtig, dass sich die Mannschaft jetzt einfach mal für die ganze Arbeit, die sie da unter Marcel Losfeld auch reingesteckt hat. Und sie haben wirklich gearbeitet, wenn ich die ganzen Lehrgänge sehe und die ganzen Länderspiele, die sie absolviert haben. Teilweise ein bisschen Pech gehabt, teilweise auch ein bisschen Unvermögen dabei. Aber ich glaube, sie haben viel gelernt. Sie sind eine homogene Gruppe, hat Marcel letztes Mal noch gesagt im Interview, als ich ihn in Düsseldorf sprach. Sie sind eine gute Gruppe, eine gute Truppe. Sie haben Qualitäten in der Mannschaft und gegen die Schweiz müssen jetzt einfach Siege her.
Und das werden wir natürlich verfolgen hier bei uns auf meinsportpodcast.de im Rahmen unserer Futsal-Berichterstattung, für die ich mich mal heute wieder bedanke bei Heinz-Peter Effing von futsalgermany.de. Danke, Heinz-Peter.
Danke gleichfalls, Malte.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Starting Grid, der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.